Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. 30 Millionen Tonnen CO2 eingespart. 14% weniger Emissionen als im Vorjahr. Das ist die Bilanz von Deutschlands DAX-Konzernen in Sachen Klimaschutz. Umweltschützer kritisieren, das ist alles immer noch zu wenig. Es geht alles nicht schnell genug, nur Einzelinitiativen. Stimmt das wirklich? Das fragen wir heute im Business Shift, dem Podcast für Entscheiderinnen, Entscheider und Führungskräfte, die ihre Geschäftsstrategien auf die Zukunft ausrichten wollen. Ich bin Tobias Kirchhoff, euer Gastgeber von TÜV Rheinland. Und an meiner Seite ist wieder unsere Nachhaltigkeitsexpertin Dr. Baha Chadd-Krause. Hallo Baha.
Hallo Tobias.
Baha, was ist denn ein Carbon Footprint überhaupt und warum ist er wichtig für die Unternehmen?
Ja, so der Begriff Carbon Footprint steht für die Erfassung klimarelevanter Treibhausgase. Das ist neben CO2 Methan beispielsweise, was auch eine sehr hohe klimarelevante Wirkung hat. Das sind Fluorchlorokohlenstoffe und auch andere, die eben unsere Erde und die Atmosphäre erwärmen, ne? Also quasi das Potenzial haben, Global Warming zu machen. Und mit einem Carbon Footprint kann man eben eine Bilanz erstellen, um zu sehen, an welchen Stellen man Treibhausgase emittiert. Und das kann man auf zwei Betrachtungsebenen machen. Das kann man einmal auf Unternehmensebene machen, dann spricht man über einen Corporate Carbon Footprint. Oder auch auf Produkt- oder Service-Ebene, dann redet man über ein Product Carbon Footprint.
Und wie messe ich den genau, also oder was ist das Ergebnis? Habe ich dann 5 Liter Kohlenstoff auf ein Auto oder was ist da die Maßeinheit und wie wird das dann im Groben berechnet?
Also die Maßeinheit sind CO2-Äquivalente, das heißt neben CO2 genau die Treibhausgase, die ich eben genannt habe, Methan etc., sodass man nicht nur CO2 misst, sondern eben alle Treibhausgasemissionen. Und die Angabe ist auf entweder auf Prozessebene oder eben die Angabe für das Produkt auf Materialebene, das ist auch möglich, oder eben für ein Unternehmen, da rechnet man dann verschiedene Scopes. Das sind die Scope 1, 2 und 3. Da geht es um indirekte, direkte Emissionen und auch Emissionen aus der Lieferkette. Um das greifbar zu machen, ein Flug von Frankfurt nach Auckland, Hauptstadt von Neuseeland.
Also einmal um die halbe Welt.
Genau, einmal um die halbe Welt. Emittiert 11 Tonnen CO2-Äquivalente. Und 11 Tonnen sind ungefähr so viel wie ein deutscher Einwohner wie du oder ich im Jahr emittieren mit unserer Lebensweise.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was heißt emittieren? Verbrauchen?
Ausstoßen.
Ausstoßen,
genau.
Okay.
Ja, das ist mal so ein Vergleichswert. Das heißt nicht nach Neuseeland reisen am besten. Ja. Dann hast du schon.
Also nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem
Flugzeug. Nicht mit dem Flugzeug, ne, genau. Du könntest laufen oder Fahrrad fahren.
Das heißt, ich kann aber auch den Carbon Footprint von Personen ja ausrechnen, wie viel, was für Spuren hinterlasse ich da oder wie ist da mein Verbrauch?
Genau, du kannst auch deinen eigenen Carbon Footprint berechnen. Also man geht immer so von einem Durchschnittswert von 11 Tonnen aus für einen deutschen Bürger. Aber das ist natürlich unterschiedlich. Wenn du jetzt beispielsweise viele Geschäftsreisen hast, viel mit dem Auto unterwegs bist, ist dein Carbon Footprint ja wahrscheinlich höher als jemanden, der vielleicht nicht so viel Auto fährt, ne? Oder mehr mit dem Zug unterwegs ist. Und den kann man auch für sich berechnen.
Und wenn ich diesen Wert jetzt berechne oder ich habe einen, gibt es denn Optimalwerte oder berechnet man das im Vergleich oder nur in der Relation? Oder sagt man, naja, wenn Menschen so wie Deutsche, die zu Hause wohnen mit 11 Tonnen, das ist ein Normalwert und wenn man da drüber liegt, verbraucht man mehr? Oder wie muss ich mir die Einheiten und den Umgang mit diesen Einheiten da vorstellen?
Ja, das ist eine ziemlich wichtige Frage eigentlich, weil wenn wir mal bei den 11 Tonnen bleiben, dann reden wir über einen Durchschnitt. So, und das Ziel ist ja immer, sich zu verbessern, das heißt weniger CO2 zu emittieren, also auszustoßen in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir essen etc. Und idealerweise hat man einen Basiswert, das ist dann quasi die erste Berechnung und dann würde man den immer wieder wiederholen. Ne? Also das könnte ich dann auf einer jährlichen Basis machen und könnte gucken, ob denn die weniger Reisen, die ich jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug mache, oder die Strecken, die ich weniger mit dem Auto fahre, auch einen direkten Einfluss auf meinen Carbon Footprint haben.
Bevor wir jetzt da runtergehen, Carbon Footprint, wie weit muss ich reduzieren, wäre ja für mich die Frage, wenn wir jetzt global mal schauen, wie viel Ausstoß an Treibhausgasen haben wir denn jährlich und wie viel kann denn überhaupt die Atmosphäre fassen, damit eben ein Temperaturanstieg vermieden wird. Hast du dazu Zahlen?
Also der Ausstoß von CO2 wird immer in Vergleich mit der Erderwärmung zusammengebracht. Das heißt, wir reden immer von der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Und so wird dann berechnet, wie viel CO2-Emissionen wir eigentlich noch im Budget haben. So. Auf deine Frage, wie groß der weltweite CO2-Ausstoß ist, gibt es einen Wert aus 2023, der kommt vom Statistischen Bundesamt. Und der sagt, dass wir bei rund 39 Milliarden Tonnen stehen. Und was wirklich Interessante daran ist, dass über 80% dieser Emissionen durch die G20-Staaten tatsächlich emittiert wurden, also ausgestoßen wurden. Und darunter die G20-Mitglieder China, die Vereinigten Staaten, Indien und die EU. Was das verbleibende Budget angeht, ne, wie viel CO2 oder wie viel Treibhausgase die Erde eigentlich noch verträgt oder erträgt, besser gesagt, kann man sagen, dass gerechnet ab 2020 noch etwa 400 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre abgegeben werden könnten, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu verfehlen. Ist gleichzusetzen mit einem jährlichen Ausstoß von ungefähr 42,2 Gigatonnen. Und wenn man das so runterrechnet, dann würde das heißen, dass wir dieses Budget, aber wenn wir so wirtschaften wie aktuell heute noch, in circa 6 Jahren aufgebraucht hätten. Das heißt, am Ende steht die globale Erderwärmung und mit den erhöhten Treibhausgasemissionen haben wir dann diese extremen Wetterbedingungen, haben wir Artensterben, haben wir Wasserknappheit und alles, was da noch mit so auf uns zukäme.
Ja, und die Experten gehen ja auch davon aus, dass das 1,5-Grad-Ziel sowieso schon nicht mehr zu halten sei, weil man dazu zu wenig macht, sondern man versucht ja jetzt ein 2-Grad-Ziel oder ein 2,5-Grad-Ziel zu erreichen. Jetzt gehen wir mal wieder runter auf die Unternehmensebene oder auch gerne auf die Länderebene. Du hast gerade gesagt, 80% des CO2-Ausstoßes kommt von den G20-Staaten. Da gibt es dann auch immer die Zahl, dass Deutschland 3-5% Anteil heute daran hätte und dass das ja ein verschwindender Anteil sei im Gesamtweltmarkt und dass man ja deswegen sowieso gar nichts tun könne oder bräuchte. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das gar nicht so. Ne? Also ich glaube, es liegt immer ja auch an einem selber, Dinge zu verändern oder nicht. Und das Gleiche gilt auch für den Klimaschutz und auch für die Verantwortung, die Klimaerwärmung ja zu stoppen oder eher ihr entgegenzuwirken. Ne? Und wenn jeder den Standpunkt hätte, ja, wenn der andere sich nicht bewegt und ich tue dann halt einfach auch nichts, ja, dann können wir eigentlich die Schotten schon dicht machen.
Das sehe ich übrigens genauso, weil ich denke, jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, unabhängig davon, was andere leisten oder eben nicht leisten, weil wir werden natürlich nicht beeinflussen können, zum einen, was in China geleistet wird oder im Ausland. Und auf der anderen Seite haben wir ja jahrzehntelang davon profitiert, unseren Industrieanlagen, und werden eben auch einen großen Anteil historisch gesehen am Ausstoß von CO2 als Deutschland auch haben.
Ja, das ist richtig. Und als Deutschland sind wir auch Teil der EU. Und die EU, wie wir wissen, arbeitet ja daran, eben auch Europa als ersten Kontinenten bis 2050 klimaneutral zu stellen. Und das geht nicht einfach so, sondern da mitgehangen, mitgefangen, muss man mitmachen, mitziehen. Und da ist die Wirtschaft und die Industrie klar gefordert, ihre Prozesse zu optimieren und ihren Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Gut, dann steigen wir auch jetzt mal auf Unternehmensebene ein. Ich bin ein mittelständisches Unternehmen im produzierenden Gewerbe und habe diesen Podcast gehört und entscheide mich nun nach dem Hören dieses Podcasts, ich will meinen CO2-Fußabdruck reduzieren, das heißt, ich will ihn messen, um dann auch Maßnahmen einzuleiten, damit ich weniger CO2 ausstoße. Wie fange ich an?
Also erstmal ist es super gut, unseren Podcast zu hören und daraufhin zu entscheiden, ich mache jetzt einen Carbon Footprint. Da ist schon mal der erste Schritt getan, würde ich sagen. Ja. Der zweite Schritt ist dann zu entscheiden, was möchte ich denn eigentlich machen? Ne? Möchte ich die Unternehmensebene betrachten oder möchte ich direkt auf Produkte gehen? So, dass die Entscheidung kann unterschiedlich ausfallen. Da würde ich auch sagen, gibt es kein richtig oder falsch.
Was sind die Kriterien für die, oder wo sagst du, ist es sinnvoller, eher auf eine Unternehmensebene zu gehen und wo ist es eher sinnvoller, bei welchen Kriterien auf eine Produktebene zu gehen?
Also ich würde eigentlich immer empfehlen, beides zu tun. Kommt nochmal drauf an, ob man produzierendes Gewerbe ist. Du sagst ja, du bist ein Mittelstandsunternehmen aus dem produzierenden Gewerbe. Da würde ich sagen, würde ich beides machen, weil der Product Carbon Footprint, also die Produktebene, immer auf ein gezieltes Produkt runtergeht. Das heißt, Gesamtenergieverbräuche etc. werden hier auf ein Produkt runtergebrochen. Und wenn man aber als langfristiges Ziel hat, als Unternehmen sich zu verbessern und die Gesamtemission zu reduzieren, dann macht es Sinn, natürlich den ganzheitlichen Blick vom Unternehmen runter dann auf die Produkte zu brechen.
Okay, verstanden. So, also das heißt, ich habe mich entschlossen, meinen Carbon Footprint zu messen. Wie mache ich das?
Ja, als erstes, also wenn ich sage, ich möchte einen Corporate Carbon Footprint machen, also auf der Unternehmensebene zu bleiben, dann sollte man sich erstmal für einen Standard entscheiden. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch nicht den richtigen oder den falschen Standard, weil diese Standards immer eine Art Rahmen geben. Sie geben nicht genau vor, was zu berechnen ist, aber sie geben vor, wie man am besten an diese, ich sage jetzt, Studie oder Bilanz rangeht. Und da gibt es auf Corporate-Ebene das Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist vom WRI ein sehr lange anerkannter Standard. Und WRI steht hier für World Resources Institute. Und da kann man sehen, wie man die Emissionen einteilt. Ich habe die Unterteilung hier nach Scope 1. Das sind dann die direkten Emissionen. Ich habe aber auch die Scope 2. Das sind indirekte Emissionen. Und Scope 3, das sind die Emissionen aus der Lieferkette. So, und dann gibt es aber neben diesem Standard auch ISO-Standards. Und das ist für das Corporate Level die ISO 14064. Und das Schöne ist, dass die beiden Standards sehr komplementär sind. Das heißt, die gehen ziemlich Hand in Hand. Und da habe ich zumindest schon mal eine Rahmenbedingung. Das heißt, ich muss gucken, was möchte ich denn eigentlich berechnen? Das heißt, Scope 1 und Scope 2 sind immer verpflichtend in einer Studie und Scope 3 ist Stand heute noch freiwillig, aber die Anforderungen gehen stark dahin, auch diese zu berechnen. Also wirklich auch in die Vorkette zu gehen, sich logistische Prozesse anzuschauen und dann auch immer noch über die Unternehmensgrenzen und das Tor hinaus dann auch zu gucken, wo gehen meine Waren hin. Das ist natürlich sehr aufwendig, deswegen war Scope 3 bis jetzt immer freiwillig, aber die Tendenzen gehen immer mehr dahin, auch diese in der Lieferkette abzufragen. Auf Produktebene habe ich auch verschiedene Standards, im Prinzip ähnlich, auch vom WRI, das Greenhouse Gas Protokoll, das auch auf Produkte abzielt, das ist ein eigener Standard. Und dann gibt es auf ISO-Ebene noch die ISO 14044 und folgende. Die gucken sich die Ökobilanz im Genauen an. Das ist dann neben den Treibhausgasemissionen, sind das noch andere Umweltfaktoren, die hier betrachtet werden. Oder eben die ISO 14067, die dann wirklich nur in Anführungsstrichen die Treibhausgasbilanz umfasst.
Das hört sich für einen Laien doch etwas verwirrend an. Wer hilft mir denn vielleicht auch in dem Dschungel der Normen und Standards den richtigen für mich rauszufinden?
Ja, jetzt kann man sagen, das hört sich alles viel und vielleicht auch undurchsichtig an. Aber wenn man mit den beiden Standards fährt, ist man eigentlich gut bedient. Jetzt muss man dazu sagen, schaut man sich hier Datenprozesse an, man muss berechnen, man muss Datenquellen angeben, man muss Emissionsfaktoren raussuchen. Das heißt, eine gewisse Expertise muss schon vorhanden sein, damit man die Bilanz, ich sage jetzt mal, solide und standfest und kommunizierbar auch rechnet. Da muss man sich die Expertise entweder ins Haus holen oder eben auch mit externen Beratern oder so zusammenarbeiten, die eine Bilanz berechnen können. Und das Gute an der Bilanz ist, dass wenn man dann auch schon wirklich mit externen Beratern beispielsweise zusammenarbeitet, man aus so einer Bilanz dann auch schon strategische Ableitungen oder Maßnahmen entwickeln kann.
Dann erklär uns doch bitte mal Scope 1, ja, direkte Emissionen, und Scope 2 indirekt. Wie passiert das bei diesen direkten Emissionen und insbesondere bei den indirekten? Wie läuft sowas ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Also man muss sich im Prinzip vorstellen, dass Scope 1 alle direkt erzeugten Emissionen beinhaltet, zum Beispiel aus dem Verbrauch von Brennstoffen. Brennstoffen im Betrieb, dem Transport.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Ofen habe, den ich betreibe, kann ich da direkt ausrechnen, wie viel Energie oder wie viel Ausstoß dieser Ofen hat. Und das wären dann die direkten.
Genau, wenn du zum Beispiel, wenn du Erdgas direkt vor Ort verbrennst, dann sind das die direkten Emissionen, die aus deinem Prozess in deinem Unternehmen letztendlich resultieren. Deswegen sind das die direkten. Damit kommen wir zu Scope 2, den indirekten Emissionen. Und das sind die Emissionen, die zum Beispiel durch die Nutzung von eingekauftem Strom oder auch Dampf, Wärme und Kälte dann letztendlich resultieren. Also die Vorproduktion, alles, was man sich einkauft, in der Stromerzeugung beispielsweise. Da sind dann auch die fossilen Energieträger mit betrachtet und die werden dann anteilig für die Menge, die du im Unternehmen verwendest, dann deinem Unternehmen zugeordnet.
Das leuchtet mir sehr, sehr stark ein bei den Sachen, die quasi feststehend messbar sind. Das heißt, wenn ich ein Gebäude habe oder eine Produktionsstraße betreibe, ist es, glaube ich, sehr, ich weiß nicht, ob es einfach ist, aber sehr einleuchtend, dass ich darüber Bilanzen berechnen kann, Aufwände berechnen kann. Mhm. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich zum Beispiel ein Personaldienstleister bin, der eben, wo das gut ja ist, dass Menschen mit anderen Menschen kommunizieren und Dienstleistungen erbringen. Mhm. Wie messe ich denn das da? Weil da habe ich ja in der Regel, jetzt mal von der Heizung abgesehen, habe ich ja dann zum Beispiel auch in der Erstellung der Dienstleistung, weil das passiert ja auch wiederum mit dem Kunden. Wie gehe ich denn davor oder was sind denn da dann die Messkriterien?
Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Services sind gleichzusetzen mit Produkten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Service habe und den mit meinen Kunden letztendlich durchführe, dann würde ich natürlich gucken, okay, was brauche ich an Vorbereitung? Sind das vielleicht irgendwelche Materialien? Sind das irgendwelche Kataloge, die wir vielleicht zusammenstellen? Dann natürlich die Strecke, wenn ich zum Kunden fahre, dann den Service selber und dann alles, was dazu gehört. Das wäre für mich dann die Berechnungseinheit, der Service und alles, was dazu gehört. Für die Vorentwicklung würde man das anteilig mit dazu nehmen. Das heißt, wie auch bei einem Produkt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verpackungsmaterial habe und da wird am Anfang ganz viel Folie eingekauft, dann berechne ich auf Produktebene aber nur den Anteil an Folie, den ich auch tatsächlich für das Produkt brauche. Das würde man bei Services genauso machen. Ist natürlich nicht so ganz so greifbar, weil die Prozessschritte nicht immer alle gleich und definiert sind. Und das ist eben auch so ein bisschen das Schwierige an Services, diese dann tatsächlich zu berechnen, weil man dann sehr klar und transparent auch dokumentieren muss, was in die Berechnung reingegangen ist und was auch vielleicht auch nicht.
Weil das wäre auch so meine nächste Frage. Ja. Ne? Wie gehe ich letztlich mit Unsicherheiten oder mit fehlenden Daten oder einfach mit Datenlücken, weil ich es nicht weiß, wie gehe ich damit um? Gehe ich dann nach Best Guess um oder gibt es dann Benchmarks, an denen ich mich dann orientieren kann?
Ja, also es ist nicht verwerflich, nicht alle Daten zu haben. So, und die Qualität einer Bilanz steht und fällt mit der Qualität der Daten. Das heißt, je mehr Daten ich habe, also Realdaten, wir sagen da Primärdaten zu in der Bilanzierungswelt, desto besser natürlich der Wert oder realer der Wert und desto besser die Studie. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht immer alle Daten vorliegen. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Entweder man geht auf Annahmen, die muss man auch immer sehr klar formulieren und sagen, okay, vor 2 Jahren war der Wert X, dieses Jahr habe ich keinen Wert, also nehme ich einen Zwischenwert oder eine Zwischensumme oder einen Durchschnittswert. Es gibt aber auch Industriedurchschnittsdaten. Dafür gibt es verschiedene Datenbanken, die man nutzen kann, die sich genau diesen Datengaps auch angenommen haben und Bilanzierungsdaten erstellt haben, die man dann für seine eigenen Bilanzen auch nutzen kann.
Wie teuer oder wie aufwendig ist das? Also einmal von Kostenpunkten und auch vom Zeitaufwand. Hast du da eine Indikation für uns? Mittelständisches Unternehmen, produzierendes Gewerbe. Kann man da was zu sagen?
Ja, also das kann von wenigen Tagen bis zu vielen Tagen durchaus ausarten. Du merkst und lächelst auch, es ist schwierig, da so einen Daumenwert anzulegen. Ne? Also wenn ich jetzt über einen Laptop spreche mit Tausenden von Materialien, habe ich natürlich einen ganz anderen Aufwand, als wenn ich jetzt über ein Glas oder so spreche, wo der Einsatz der Materialien relativ überschaubar ist. Das heißt, die Größe des Objektes, des Produktes spielt hier eine Rolle und natürlich auch die Datenverfügbarkeit. Wenn ich 1000 Daten nachrecherchieren muss, dann dauert das länger, als wenn ich nur 6 oder 7 Datensätze sammeln muss. So, das heißt, und jetzt mal auf die Schwierigkeit bei einer Bilanz zurückzukommen, in deiner Frage, ist die Berechnung gar nicht der schwerste Akt in der Bilanzierung, sondern die Datenerhebung, nämlich die Daten zu sammeln, die Primärdaten zu sammeln im Unternehmen, in der Lieferkette etc., aber eben auch diese zu prüfen, auch die Qualität der Daten zu prüfen, Datenlücken dann auch tatsächlich zu identifizieren und diese dann zu schließen. Das heißt, auch bei den Durchschnittsdaten über die Datenbanken muss ich natürlich gucken, passt der Datensatz oder nicht. Und das muss man halt wirklich genau dokumentieren, sehr genau.
Und ist dann, wenn ich das erste Mal eine Bilanz mache, also quasi eine Nullmessung, ist da dann der Aufwand höher, beziehungsweise reduziert sich dann der Aufwand, wenn ich danach die Bilanzen berechne, weil ich es ja schon mal durchexerziert habe?
Definitiv, ja, klar. Also das erste Mal ist immer schwer, ne? Also man muss natürlich gucken, wie aufwendig ist es, die Daten zu bekommen? Wie ist die Datenqualität? Wen muss ich überhaupt ansprechen? Teilweise weiß ich gar nicht, wer die Daten hält im Unternehmen. Das heißt, diese Strukturen, die muss ich erstmal einmal erproben. Und das dauert beim ersten Mal, seien wir ehrlich, länger. Das wird von Jahr zu Jahr besser, weil man natürlich auf Berechnungen aufsetzen kann, weil man Datenlücken anders schließen kann, weil vielleicht neue Daten dazugekommen ist. Oder das Wissen auch da ist, dass man Datenlücken hat und die dann auch mitgibt ins operative Geschäft, sodass dann Daten anders getrackt werden und im nächsten Jahr vielleicht sogar als Primärdaten dann für die Studie dann zur Verfügung stehen. Also ich glaube, von Jahr zu Jahr ist die Qualität der Studie eigentlich immer besser, würde ich sagen, so aus der Erfahrung. Ja, und auch die Herangehensweise und der Umgang damit ist auch ein anderer, weil so die erste Angst dann auch weg ist.
Und wenn ich dann quasi eine Nullmessung mache oder das erste Mal meinen CO2-Abdruck gemessen habe, ich nenne es mal so, oder bilanziert habe, dann habe ich ja einen Ausgangswert.
Genau.
Und dann wird es ja darauf ankommen, dass ich einen Zielwert formuliere. Wie kann ich denn einen Zielwert formulieren? Also was ist realistisch? Also ist dann zum Beispiel eine Reduktion um 30% realistisch? Ist 50% realistisch? Wie kann ich das als Unternehmen mir erarbeiten, wenn ich jetzt den Ausgangspunkt habe, um zu sagen, das oder jenes ist der Zielpunkt?
Also du kannst beispielsweise aus einer Bilanz relativ gut sehen, an welchen Stellen deine Treibhausgasemissionen am höchsten sind. Ne? Wenn es zum Beispiel die Verbrennung von Erdgas vor Ort ist, dann kannst du schauen, habe ich Alternativen, kann ich das umstellen? Und dann kannst du mit den Alternativen ja auch sehen, wie viel kann ich denn an Erdgas sparen und wie viel Prozent meiner CO2-Emissionen macht das eigentlich aus. Ne? Also andersherum gesagt, über Einsparungspotenziale, die man im Übrigen auch gut berechnen kann, hat man da einen ganz guten Richtwert. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen wieder unterschiedlich. Wichtig ist, glaube ich, dass man einen guten Überblick hat, sich die Top-Prios raussucht und auch da ansetzt, wo wirklich auch viel Effizienzmöglichkeiten bestehen, ne? Wo man also auch viel einsparen kann, an Energie, an fossilen Brennträgern beispielsweise oder eben auch, vielleicht sind es auch Transporte oder eingesetzte Materialien, die man substituieren kann. Da kann man dann Szenarien auch rechnen, ne? Dass man sagt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt Material A durch Material B austausche, dann kann ich auch sehen, wie ist die Differenz, wie viel CO2 spare ich dadurch. Und auf der Grundlage kann man sehr, sehr gut Ziele definieren und mit den entsprechenden Maßnahmen, wie zum Beispiel das Substituieren von Materialien, dann auch relativ gut sagen, wie viel Prozent CO2 da einzusparen ist.
Das hast du ja jetzt sehr allgemein formuliert. Mich würde natürlich interessieren, aus deiner Erfahrung als Beraterin, welche Maßnahmen zur Reduktion des Carbon Footprints sind denn so am effektivsten und relativ schnell umsetzbar über alle Branchen hinweg?
Also das sind natürlich so Themen wie, es hört sich immer ein bisschen trivial an, aber es hat wirklich einen großen Effekt, Austausch von Leuchtmitteln. Ja, also da sind wir immer noch an einem Punkt, wo man sagen kann, da ist noch total viel Luft nach oben. LEDs kosten was, aber bringen auch total viel. Ne? Also Man spart viel Energie und damit wird auch der Fußabdruck kleiner. Dann Temperaturregelung, ja, Regulierung von Lagern, von Büroräumen spielen auch eine Rolle, ne? Die haben auch einen direkten Effekt auf die Treibhausgasemissionen beispielsweise. Oder gibt es viele auch kleinere Maßnahmen, die man etablieren kann. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden aus dem Logistikbereich, der hatte sehr, sehr viele Warenhäuser. Und die Tore, die waren immer offen. Das heißt, auch im Winter, wenn geheizt wurde, kam immer kalte Luft rein. Das heißt, sie mussten die Temperatur immer höher setzen. Und die kleine Maßnahme war einfach, einen automatischen Sender damit einzubauen. Das heißt, dass das Rolltor immer wieder runtergegangen ist und die Temperatur konstant gehalten werden konnte. Und dieses nur hochgegangen ist, wenn wirklich ein LKW oder eine Person vor diesem Rolltor stand. Hört sich einfach an, ist es manchmal auch.
Ja, manchmal sind die Lösungen ja wirklich sehr, sehr einfach. Ja. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gucken, nehmen wir mal an, ich habe meine Bilanz gemessen das erste Mal, habe ein Ziel fürs zweite Mal oder ein Ziel, auf das ich hinarbeite, nicht nur fürs zweite Mal, setze jetzt die Maßnahmen um und erreiche auch über die Jahre das Ziel. Dann kann ich mir ja erstmal den Orden anheften, so Optimierung des Carbon Footprints. Hat es denn noch weitere Auswirkungen, also auch finanzielle Vorteile? Werde ich vielleicht auch anders besteuert? Welche, ja, auch monetären Benefits bringt das für mich?
Wir haben jahrelang immer mit dem Vorwurf leben müssen im Nachhaltigkeitsbereich, das kostet ja alles nur Geld, ne? Ich muss immer investieren. Aber mittlerweile sehen auch viele Branchen und Unternehmen, dass Nachhaltigkeit auch zu schlankeren Prozessen führen kann und damit auch wirklich effizienter Prozesse und damit auch günstigere Prozesse. Also, dass man auch wirklich mit Nachhaltigkeit Geld sparen kann. Wenn ich jetzt nochmal zu dem Beispiel mit den LEDs zurückkomme, habe ich eine Anfangsinvestition, die sich aber relativ schnell amortisiert hat und ich einfach viel, viel weniger Strom einkaufen muss, als ich es vorher musste. Da habe ich einen positiven Effekt auf meine Klimabilanz. Und ich zahle auch weniger Geld.
Also eine Win-Win-Situation, ja, für unseren Planeten und auch letztlich für das Unternehmen. Mich persönlich interessiert aber auch noch dieser persönliche Carbon Footprint. Mhm. Also die wir auf Reisen sind, die wir bestimmte Reisemittel benutzen. Wie kann ich den berechnen? Gibt es da vielleicht auch Plattformen, Internetportale, wo ich mal reingucken kann, wo ich Zahlen eindaddeln kann, um dann auch zu gucken, was kann ich da besser machen? Weil ich glaube, das würde jeden von uns interessieren.
Gibt es. Es gibt verschiedene Plattformen, die sich auch genau diesen Datenbanken auch bedienen, die ich eben angesprochen habe. Und da kann man den persönlichen Carbon Footprint berechnen. Das heißt, man gibt zum Beispiel ein, wie oft fliege ich im Jahr, wie viel Kilometer fahre ich im Jahr, esse ich viel Fleisch. Also die sind mittlerweile richtig gut geworden. Esse ich viel Fleisch, esse ich viel Obst und Gemüse, heize ich viel, in was für einem Personenhaushalt lebe ich. Und da kann man seinen eigenen Fußabdruck berechnen. Und auch relativ einfach sehen, mit welchen kleineren Maßnahmen man sich auch verbessert. So, das heißt nicht immer, und das finde ich immer ein bisschen schwierig, den Finger zu heben. Das heißt nicht immer, dass ich jetzt total vegan oder vegetarisch leben muss. Aber man kann auch sehen, dass wenn ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag Fleisch, Salami oder Wurst esse, sondern den Verzehr vielleicht mal auf 1-2 Tage die Woche beschränke, man da Rieseneffekte erzielen kann. Und nicht nur auf den Fußabdruck, sondern auch auf Themen wie Tierwohl etc., die ja auch ein wichtiger Aspekt in der Nachhaltigkeit sind.
Hast du ein Beispiel für eine Plattform, was du uns mal nennen kannst?
Ja, also es gibt den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes beispielsweise. Den findet man unter www.uba.co2-rechner.de. Es gibt aber auch einen WWF-Klimarechner beispielsweise direkt auf der Internetseite vom WWF. Das ist dann www.wwf.de. Da kann man seine Bilanz erstellen und da findet man auch eine tolle Unterteilung nach Wohnen, Arbeiten, Mobilität etc.
Ganz spannend. Also sei jedem empfohlen, messt mal euren eigenen Carbon Footprint und dann ja, schaut doch mal, wie könnt ihr den reduzieren. Aber es geht ja auch bei dem Carbon Footprint nicht nur immer darum, das zu reduzieren, sondern es gibt ja auch Kompensationsmodelle. Das heißt, ich reduziere eigentlich nicht den Ausstoß, sondern ich kaufe mir woanders etwas ein und kompensiere dann damit den eigentlichen Ausstoß. Wie gehe ich denn damit um, dass dann vielleicht eine Kompensation auch nur eine Ausrede ist, um in der eigentlichen Produktion gar nichts zu ändern?
Also Kompensation ist ein wichtiges, aber auch kritisches Thema. Weil wie du schon sagst, also dadurch, dass man für den Wert, den man an Treibhausgasen ausstößt, eine gewisse Menge an Geld investiert in Projekte, Aufforstungsprojekte oder auch andere, kauft man sich in Anführungsstrichen frei. Das ist so ein bisschen das Geschmäckle bei der ganzen Sache. Nichtsdestotrotz kann Kompensation aber auch ein Hilfsmittel sein. Also das höchste Ziel sollte immer sein, die Emissionen aktiv zu reduzieren. Das heißt, netto null, sagt man dazu, ist eigentlich das Ziel durch effizientere Prozesse, ne, durch wirklich Verminderung der CO2-Emissionen direkt auf dieses Net-Zero-Ziel einzuzahlen. Jetzt ist es aber so, dass man ja irgendwo anfängt. Ne? Man macht die Nullberechnung und man sagt, ich möchte jetzt im Jahr x Prozent einsparen und den Rest kompensiere ich. So, da könnte man, das ist zum Beispiel ein Tool, was viele Unternehmen auch nutzen. Da sollte man sehr transparent sein und die kompensierte Menge sollte dann natürlich immer weniger werden über die Jahre. Das heißt, auch hier ist die höchste Maßgabe, immer effizienter zu werden und immer weniger Treibhausgase zu emittieren, sodass man im Idealfall irgendwann nicht mehr kompensieren muss. Ist immer die Frage, ob das geht. Aber das sollte tatsächlich immer erst der zweite oder sogar letzte Schritt sein.
Was sagst du denn dann den Unternehmen, die sagen, okay, verstanden, Kompensation und Reduktion sollte Hand in Hand gehen. Ich habe aber Angst, wenn ich das mache und meinen CO2-Fußabdruck veröffentliche, dass ich dann in die Ecke Greenwashing gestellt werde. Mhm. Was sagst du den Unternehmen, die sagen, dann will ich eigentlich gar nicht so viel investieren oder auch gar nicht so viel kommunizieren, damit ich da gar nicht in eine Ecke gedrängt werde und mir dieses Thema Greenwashing unterstellt wird.
Ja, also auch das ganze Thema Klimaneutralität ist ja einfach in der Presse. Ne? Das kennen wir aus der Produktkommunikation, kennen wir auch aus anderen Ecken. Da gucken die Stakeholder wie NGOs oder so natürlich genau drauf. So, ich vertrete den Standpunkt, dass man Kompensation wirklich als letzten Schritt betrachten sollte. Und das ist etwas, was, wenn es kritisch ist, würde ich immer sagen, okay, dann lieber nicht kompensieren, dann lieber gucken, mit welchen Maßnahmen ich mich Schritt für Schritt meinem Net-Zero-Ziel nähern kann. So, und es ist überhaupt nicht verwerflich zu kommunizieren, wenn man noch nicht am Ende ist, weil das ist keiner von uns, kein Unternehmen. Es gibt nicht das klimaneutrale Unternehmen, das gibt es nicht. Das heißt, wichtig ist hier, zu kommunizieren, meiner Meinung nach, also nicht hinterm Berg zu halten, sondern zu sagen, ich tue was, ich kenne meine Hauptemittenten, ich weiß, wo ich ansetzen muss und ich habe einen Plan. So, und der Plan ist ja das Ziel und der Wunsch, wirklich Net Zero zu werden, ist das Ziel. Und mit bestimmten Effizienzmaßnahmen kann ich mich Schritt für Schritt diesem Ziel nähern. Und das sollte meiner Meinung nach die transparente Kommunikation sein. Das bedeutet auch, dass man natürlich auch über seine Unternehmensgrenzen hinwegschauen sollte. Dass wenn ich in die Lieferkette gehe, mit meinen Partnern spreche, Lieferanten, dann sollte auch hier das Ziel sein, auch vielleicht gemeinschaftlich mal zu gucken, wo können wir uns denn auch gemeinsam verbessern. Dann sind wir relativ schnell in den Scope 3 Emissionen, wo man dann auch sagen kann, auch hier ist super viel Potenzial, wahrscheinlich sogar noch mehr Potenzial als im Unternehmen selber. Und sich da mal hinzusetzen und darüber zu sprechen, was machst du eigentlich? Und was hat das vielleicht auch sogar schon für einen positiven Effekt auf meine Bilanz?
Und was mache ich als Unternehmen, wenn dann mein Lieferant oder mein Zulieferer mit mir nicht darüber reden will? Aus Gründen?
Ja, das hören wir oft, ne? Also Datensensibilität, Angst, Dinge preiszugeben. Na, die Frage ist, wenn man nicht kooperationswillig ist, ne, wie weit komme ich denn da? Das schaffe ich vielleicht noch ein paar Jahre, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass diese, wenn es eine Lieferantenbeziehung ist, Lieferanten sukzessive ausgelistet werden. Das sehen wir heute schon teilweise, dass es eigentlich keinen anderen Weg gibt, als über solche Dinge sich hinzusetzen, darüber zu reden und möglichst transparent zu sein. Ich glaube, da dreht einem keiner einen Strick draus, wenn man dran ist, aber es könnte einem einer einen Strick draus drehen, wenn man nicht kooperativ und sagt, nee, also das ist jetzt Betriebsgeheimnis und darüber rede ich nicht. Das suggeriert ja eigentlich, dass man nichts macht.
Liebe Baha, ich glaube, dass ganz viele Unternehmen, die uns heute zuhören, sagen, wenn sie noch nicht unterwegs sind bei dem Thema CO2-Bilanz, dass sie sagen, so, jetzt will ich aber anfangen. Ich glaube, spätestens, wenn wir durch sind hier mit dieser Folge. Jetzt will ich anfangen, mein Budget ist aber begrenzt und ich müsste meine Maßnahmen priorisieren. Womit fange ich an? Wie gehe ich sinnvollerweise vor? Ja,
dann würde ich auf jeden Fall mit den indirekten und direkten Emissionen starten auf Unternehmensebene. Oder wenn die Anforderungen vielleicht sogar von Geschäftspartnern kommen aus der Lieferkette, dann vielleicht zu sagen, okay, ich habe hier meine Top 3 Absatzprodukte und für die berechne ich jetzt mal einen Product Carbon Footprint. Da würde ich immer mit Scope 1 und 2 anfangen. Es muss ja dann auch in der Bilanz betrachtet werden. Und Scope 3, soweit ich das kann. Also je eher man damit anfängt, die Daten aus der Lieferkette zu sammeln, zum Beispiel der Herstellung der eingekauften Rohstoffe oder der eingekauften Waren oder auch die Transportstrecken etc., würde ich anfangen, auch wenn sie noch lückenhaft sind und diese sukzessive mit auffüllen. Also ich würde einfach mal starten und vielleicht im ersten Schritt mal überlegen, warum mache ich das Ganze? Mit wem will ich das kommunizieren und habe ich vielleicht auch spezifische Anforderungen kundenseitig, dann sollte man auf jeden Fall eine Bilanz durchführen. Mindestens mit Scope 1 und Scope 2 als ersten Schritt.
Liebe Baha, ich danke dir wieder sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und ich nehme mit, Carbon Footprint geht uns alle an. Wir alle haben die Verpflichtung, die Treibhausgase zu reduzieren, um halt eben die Erderwärmung zu reduzieren, damit wir unsere Erde enkelfähig machen können. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich denke, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist hoffentlich einiges klar geworden und ich hoffe, Sie können was für Ihren Business-Alltag mitnehmen. Mein Name ist Tobias Kirchhoff. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für euer Zuhören. Und wenn ihr mehr über Nachhaltigkeit im Business erfahren wollt, bleibt einfach dran. Abonniert unseren Podcast und wir bringen euch die interessantesten Tipps und Stories rund um das Thema Nachhaltigkeit im Business, Innovation und Transformation, ressourceneffizient direkt in den Gehörgang. Empfangen könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt und wo ihr gerade seid. Im Homeoffice, im Auto, im Bad, beim Bügeln, beim Gassigehen, in der Natur mit Kind und Kegel oder Hund. Und alle Infos findet ihr wie immer unter unseren Shownotes. Und vergesst nicht, Veränderung im Business beginnt immer bei uns selbst. Also bis zum nächsten Mal, euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.